Das ist der vorletzte Abschnitt des Jakobusbriefes, dem wir uns heute zuwenden. Jakobus Kapitel 5, die letzten Verse, wo es um das Gebet geht. Jakobus 5, Verse 13 bis 18. Jacob, Chapter 5, Verses 13 to 18. Das Gebet. Versuche mal 90 Minuten einen Film anzugucken und schau mal, wie schwer dir das fällt. Ja, und da dort, Sonntagabend dauert meistens 90 Minuten. Und dann versuch mal 90 Minuten zu beten an einem Stück. Dann weißt du, wie schwierig das ist. Nach 10 Minuten fängt man an, dass einem die Worte ausgehen. Ja, was soll man denn noch reden? Normalerweise, ja, erfahrene Beter haben das Problem nicht, aber jemand, der nicht so viel betet in seinem Leben und der nicht so in der Anbetung vor Gott ist, hat diese Schwierigkeiten, weiterzugehen und im Gebet zu bleiben und drinnen zu bleiben und weiter zu danken. Und man merkt, ich kann jetzt nicht nur für mich beten und für meine Bedürfnisse. Dann betet man vielleicht für andere Menschen, die einem nahestehen, von denen man weiß, und für deren Bedürfnisse. Und dann stoppt's. Man kommt nicht mehr voran. Und das ist dann wahrscheinlich, wo Anbetung anfängt. Wo man Gott danken anfängt, Gott loben anfängt für das, was er getan hat. Das Wichtigste ist beim Gebet, glaube ich, die Vorstellung, die man von Gott hat. Jeder Einzelne. Welche Vorstellung hast du von Gott? Ist das für dich ein grantiger alter Mann, der sein Büro am Ende eines langen Ganges hat, der eher abgeneigt ist, wenn du kommst, der beschäftigt ist, der viel zu tun hat und du dich eigentlich nur mit viel Angst ihm zuwenden kannst? Oder ist es ein Zyniker, der, sobald du ankommst, sofort dich auf deine Fehler hinweist? Oh, schön, Maike hat es auch mal wieder einrichten können, hier bei mir anzutanzen. Ist das vielleicht so etwas, dass du die Vorstellung hast von Gott? Oder ist es für dich der liebende Vater im Himmel, der sich freut, wenn seine Tochter oder sein Sohn sich bei ihm meldet? Der ein Gott ist voller Liebe und Fürsorge für deine Bedürfnisse, für dich, der bereit ist, ans Äußerste zu gehen, um dein Leben zu erretten, um dein Leben zu erhalten, der alles unternehmen wird, damit es dir gut geht, damit du ein erfülltes Leben hast. Ist es dieser Vater? Hast du auch diese Vorstellung in deinem Kopf? Kannst du das andere, das Falsche, das da ist, beiseite schieben? Kannst du es wegbeten mit Gott gemeinsam? Diese falschen Vorstellungen, die entstehen können, meistens durch Erfahrungen in der Kindheit. Oft hat der eigene Vater damit zu tun, muss nicht unbedingt. Andere autoritäre Persönlichkeiten, männliche Persönlichkeiten meistens in deinem Leben, in dem Kindheitsalter, prägen diese Vorstellung, die man von Gott hat. Das nimmt man mit und das muss man, vieles von dem muss man einfach abgeben und muss Gott wirken lassen und muss Gott zulassen oder die Erlaubnis geben, deine eigene Vorstellung von Gott zu verändern, wie er ist, wie er wartet auf dich, wie er hofft, dass du auf die Knie gehst oder dass du dich an dein Bett setzt oder dass du im Gebet vor ihn hinkommst, der auf dich wartet, dass du mit deinen Problemen und mit deinen Sorgen und mit deinen Anliegen zu ihm kommst, der dir alles geben möchte, was du brauchst. Es gibt ein paar Punkte, die ich mir jetzt rausgeschrieben habe. 7 sind es insgesamt. Zusammengetragen, wie wir beten sollen. Und der erste Punkt, den ich aufgeschrieben habe, ist in Jesu Namen. Wir sollen beten in Jesu Namen. Eine Bibelstelle dazu ist im Johannesevangelium, Kapitel 14, Vers 13. Hier sagt Jesus: Und was ihr bitten werdet in meinem Namen, das will ich tun, damit der Vater verherrlicht werde im Sohn. Also erstens Wir bitten in Jesu Namen. Warum in Jesu Namen? Weil er derjenige ist, der uns den Weg geebnet hat. Wir haben nicht das Recht vor Gott, den Vater, wir hätten es ursprünglich nicht, das Recht vor Gott, den Vater zu treten, vor seinen heiligen Thron zu treten. Aber Jesus selbst hat uns den Weg bereitet. In Hebräer 10 steht dazu, weil wir denn nun, liebe Brüder, durch das Blut Jesu die Freiheit haben zum Eingang in das Heiligtum, den er uns aufgetan hat als den neuen und lebendigen Weg durch den Vorhang, das ist durch das Opfer seines Leibes, und haben einen Hohepriester über das Haus Gottes. Weil Gott, weil Jesus durch den Tod am Kreuz den Vorhang zerrissen hat, der uns getrennt hat von Gott, wo nur der Hohepriester reingehen konnte ins Allerheiligste. Diesen Zugang hat uns Jesus geebnet, und deswegen sollen wir beten in Jesu Namen. Jesus ist derjenige, der mir, der dir die Erlaubnis gibt, vor Gott, den Vater, zu treten. Er hat uns den Weg in das Allerheiligste aufgemacht. Zweiter Punkt. Durch Lobpreis und Dank. Wenn man Gott lobt und dankt, verändert das die eigene Herzenshaltung. Deine Augen werden geöffnet für das, was Gott in deinem Leben schon getan hat, für dich getan hat. Es überwindet vielleicht deine Vergesslichkeit, dass du für Sachen gebetet hast, die Gott erhört hat, und du vergisst es dann irgendwann wieder, dass das wieder zurückkommt, dass du siehst, wie Gott die ganze Welt zusammenhält, wie Gott trotz all der Probleme und der Kriege und der Zerstörung und der Morde und all der schlechten Dinge, die über die Nachrichten, über die Medien in unser Wohnzimmer flimmern, immer alles im Griff hat und gerecht richtet. Das kann man aus den Augen verlieren. Das kann man aus dem Blick verlieren. Wenn man aber in die Bibel geht, wenn man die Psalmen liest, wie Gott wirkt und wie man mit Dank vor Gott tritt, dann kann das eigene Herz verändert werden dadurch. Dann verändert sich auch der Blickwinkel. Paulus zum Beispiel schreibt an die Philipper in Kapitel 4, Vers 6, sorgt euch um nichts, sondern in allen Dingen lasst eure Bitten in Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden. Gott zu danken für das, was er gemacht hat, Gott zu danken dafür, dass man beten darf, dass man bei ihm sein kann und die ganzen Dinge, die einem dazu einfallen. Mit Dank, mit Lob und Dank vor Gott treten. Jetzt der dritte Punkt. Für mich persönlich glaube ich, dass es das Schwierigste ist. Und jetzt können wir auch zu unserem Predigttext mit dem dritten Punkt einsteigen. Jakobus Kapitel 5. Ich werde den Text mal vorlesen. Leidet jemand unter euch, der bete? Ist jemand guten Mutes, der singe Psalmen? Ist jemand unter euch krank, der rufe zu sich die Ältesten der Gemeinde, dass sie über ihn beten und ihn salben mit Öl in dem Namen des Herrn? Und das Gebet des Glaubens wird dem Kranken helfen, und der Herr wird ihn aufrichten, und wenn er Sünden getan hat, wird ihm vergeben werden. Bekennt also einander eure Sünden und betet füreinander, dass ihr gesund werdet. Des gerechten Gebet vermag viel, wenn es ernstlich ist. Elia war ein schwacher Mensch wie wir, und er betete ein Gebet, dass es nicht regnen sollte, und es regnete nicht auf Erden 3 Jahre und 6 Monate. Und er betete abermals, und der Himmel gab den Regen, und die Erde brachte ihre Frucht. Jakobus 5,16 noch einmal. Bekennt also einander eure Sünden und betet füreinander, dass ihr gesund werdet. des gerechten Gebet vermag viel, weil es, wenn es ernstlich ist. Der dritte Punkt, über den ich sprechen wollte, ist, sich Gott mit Freimütigkeit zu nähern. Satan nutzt die Gelegenheit, nutzt die Gunst der Stunde, sieht, wenn du dir vornimmst zu beten, ins Gebet zu gehen, auch mal länger drinnen zu bleiben im Gebet und versucht dir ein schlechtes Gewissen zu machen. Er versucht Sünden rauszuholen, die du begangen hast. Er versucht eine Trennung reinzubringen. Er versucht dir einzureden, dass es sowieso nicht keinen Sinn hat zu beten. Dass Gott dich sowieso nicht hören wird. Dass Gott dich vielleicht nicht will. Dass Gott dir nicht vergibt. All diese Dinge können passieren. In diesem Kampf steht ein Einzelner. Wir brauchen einander. Sündenvergebung passiert nicht einfach so. Das ist kein Klick. Das ist nicht einfach, oh ja, ich habe gesündigt, er ist ja vergeben, es ist alles so einfach. Bei Gott ja. Für Gott ist es klar, dass er uns reingewaschen hat von aller Schuld, weil er seinen Sohn gegeben hat. Aber für uns ist das oft schwierig. Wir stecken fest. Wir brauchen da einander. Wir brauchen auch dieses gegenseitige Bekenntnis der Schuld. Wir brauchen das Bekenntnis vor Gott, aber wir brauchen auch das Bekenntnis der Schuld. In der Wuppertaler Studienbibel schreibt der Autor hier vom Heil und von einer völlig umfassenden Heilwerdung sind Menschen durch ihre Sünde getrennt. Deshalb ist die Vergebung der Sünden das Entscheidende, um auf dem Weg des Heils und der Heilung zu gelangen. Deshalb sollen die Sünden bekannt werden. Jakobus spricht hier für die erste Christenheit wie für das Judentum eine Selbstverständlichkeit aus, die heute besonders unterstrichen werden muss. Sündenvergebung vollzieht sich nicht allgemein und unverbindlich. Sie ist an das Bekenntnis der Sünden gebunden. Dies geschieht auch vor Menschen. Beichte gehört für Jakobus zum lebendigen und tätigen Glauben. Wir müssen sicher werden darin, dass wir frei vor Gott stehen, dass wir rein und frei trotz unserer Fehler, unserer Launenhaftigkeit, der schlechten Herzenseinstellung, was auch immer alles dazugehört, was auch immer Satan rausholen will, um im Kampf gegen dich anzugehen, wir eine Klarheit darüber bekommen haben, dass wir frei vor Gottes Thron treten können und dass er wartet darauf, dass wir unseren Mund vor ihm aufmachen, dass er wartet darauf, dass wir mit unseren Beten, mit unseren Bitten, mit unserem Gebet vor ihn hinkommen. Das heißt, dass wir ohne Verdammnis sind. Hebräer 10, 22. So lasst uns hinzutreten mit wahrhaftigem Herzen, in vollkommenem Glauben, besprengt in unserem Herzen und los von dem bösen Gewissen, und gewaschen am Leib mit reinem Wasser. Also los von dem bösen Gewissen, von dem schlechten Gewissen, das uns versucht wird einzureden, sondern dass wir freimütig vor Gott treten können. Und dazu brauchen wir einander. Dazu brauchen wir auch das Bekenntnis der Sünden, das Bekenntnis der Schuld, die Klarheit darüber, dass alles vergeben ist, was auch immer getan worden ist. Denn sobald die Dinge ans Licht kommen, muss die Finsternis sich zurückziehen, weicht die Finsternis zurück. Das heißt, der Engel der Finsternis muss zurücktreten, weil er kann mit dem Licht nicht umgehen. Und ans Licht gebracht ist dort, wo Gott ist, hat Satan keinen Platz. Und alles, was teuflisch ist, was dämonisch ist, was böse Geister betrifft, was schlechte Gedanken bringt, muss zurückweichen. Und das passiert nur, indem die Dinge ans Licht gebracht werden. Und dann ist man freimütig vor Gott, und redet vor ihm und betet zu ihm. Und Gott hört gerne zu. Das zum dritten Punkt. Der vierte ist, das richtige Motiv zu beten. Wir hatten ja am Mittwoch in der Bibelstunde schon unsere Online-Bibelstunde. Nach einigen technischen Schwierigkeiten hat es dann tatsächlich funktioniert. Und da hatten wir das Thema Gebet gewählt und über das Gebet schon gesprochen. Und das Gebet erhört wird von Gott und dass es dann eben auch Gebete gibt, die Gott nicht erhört. Ja, was ist denn damit? Eine Anleitung dazu gibt es im 1. Johannesbrief, Kapitel 5, Vers 14, schreibt der Apostel, das ist die Zuversicht, die wir haben zu Gott, wenn wir um etwas bitten nach seinem Willen, so hört er uns. Das heißt, das Gebet um den Lotto-Sechser oder um die Gehaltserhöhung, damit man sich eine größere Wohnung, ein schöneres Auto oder sonst was leisten kann, kann sehr selbstsüchtig sein und wird von Gott oft nicht erhört. Das sagt ja auch Jakobus einige Kapitel weiter vorne. Da sagt er zum Beispiel, ihr bittet und empfangt nichts, weil ihr in übler Absicht bittet, nämlich damit ihr es für eure Gelüste vergeuden könnt. Also man muss schon wissen, wofür man betet, warum man bittet, ja? Oh Lord, will you give me a Mercedes-Benz, Janis Joplin, oder wie hat sie gesungen? Ja, weil es ein Volkswagen tut's nicht, ein Mercedes-Benz, das wäre das Gebet, gib mir das doch, Gott. Also in rechter Art und Weise zu bitten, damit Jesus verherrlicht wird, damit Gott verherrlicht wird. Das heißt für mich auch, wie kann Gott sich durch meine Gebete verherrlichen? Im Leib, also in der Gemeinde, wenn ich etwas bete, wenn ich für etwas bete und die Dinge passieren. Gott setzt das um. Wir haben das in der Gemeinde immer wieder, die Erlebnisse. Wir sitzen da mit ein paar Leuten, beten für etwas, was eigentlich gar nicht geht und wieder funktioniert es. Wieder macht Gott Dinge. Ich habe das so oft erlebt, leider zu meiner Schande muss ich sagen, nie aufgeschrieben. Gebetstagebuch ist mir zwar oft empfohlen worden, nicht gemacht, damit man sich auch wieder immer wieder erinnert daran, damals war das und das und Gott hat dieses Gebet erhört. Ja, eine Sache, die ich jetzt so auf die Schnelle mir einfällt, einer Kundin ist die Handtasche abhanden gekommen, das Portemonnaie, sowas, und da hat sie noch rumgesucht im Markt überall und nicht mehr gefunden. Dann habe ich zu Gott gebetet, bitte gib ihr das zurück, weil sie mit Ausweise und alles Mögliche, was drin ist, das Geld war ja gar nicht so wichtig. Am nächsten Tag kommt sie auf mich zu und sagt, dass eine Dame das Portemonnaie gefunden hat und ihr das gebracht hat. Und das war für mich so, danke Gott, dass mein Gebet, das ich eben kurz so im Vorbeigehen gesprochen habe, erfüllt wurde und er auch noch dafür sorgt, dass ich am nächsten Tag die Information darüber bekomme. Dass das, was ich jetzt eben so gesagt habe, ich bin nicht auf die Knie gegangen, dass, heiliger Gott, bitte mach, nee, so im Vorbeigehen, bitte Gott, mach doch das wegen ihr. Und das war für mich eine riesen Ermutigung. Ich fand es nur dann schade, dass ich nicht den Schritt weitergemacht habe, um ihr das auch zu erzählen, dass ich dafür gebetet habe. Hatte ich nicht den Mut dazu. Aber so kann Gott sich eben verherrlichen durch erhörte Gebete. Der fünfte Punkt ist, den Jesus auch anspricht, die richtigen Beziehungen. Die Beziehungen müssen in Ordnung sein. Das lesen wir im Markus-Evangelium. Im 11. Kapitel kann ich kurz vorlesen. Hier sagt Jesus, darum sage ich euch, alles, was ihr bittet in eurem Gebet, glaubt nur, dass es empfangt, so wird es euch zuteil werden. Und dann aber weiter. Und wenn ihr steht und betet, so vergebt, wenn ihr etwas gegen jemanden habt, damit auch euer Vater im Himmel euch vergebe eure Übertretungen. Wenn ihr aber nicht vergebt, so wird euer Vater, der im Himmel ist, eure Übertretungen auch nicht vergeben. Das ist schon heikel. Das ist so ein, wie du mir, so ich dir. Also bei Gott ist es nicht nur so, ich schenke dir alles und du bist sowieso so schlecht, du kannst mir nichts zurückgeben, sondern ich gebe dir alles, ich bin bereit dazu, aber ich bin auch, ich fordere von dir, dass du das auch weitergibst. Dass du auch so lebst, dass du dem Nächsten auch vergibst. Und wir können sehr viel Groll mit uns herumtragen. Wir können sehr viel Frust mit uns herumtragen, weil wir verletzt wurden, weil jemand uns verlassen hat oder weil jemand die Dinge anders sieht oder was auch immer uns eben verletzt hat. Und dieser Groll, der kann eben dann zu Frust und Bitterkeit führen. Und das möchte Gott nicht. Gott möchte, dass wir frei sind, dass unsere Herzen davon frei sind. Und Gott möchte uns diese Bitterkeit nehmen. Mama, geht's nicht. Ich habe wirklich auch zu Gott gesagt, ich brauche jetzt deine Hilfe. Ich kann dieser Person einfach nicht vergeben. Der macht mich so wuschig. Nee, nicht wuschig. Das ist einfach, der macht mich bitter. Bitte, Gott, verändere du mein Herz. Mach das. Und das passiert dann. Gott verändert das eigene Herz. Er sorgt dafür, dass sich deine Beziehung zu dieser Person verändert. Und daran sieht man eben, Vergebung ist nicht eine Herzenseinstellung oder Herzenssache, sondern, oder eine Gefühlssache, sondern Vergebung ist eine Entscheidung. Eine Entscheidung, die man treffen muss. Die man entscheidet, dieser Person zu vergeben, und Gott macht es dann möglich, dass du vergeben kannst. Und dass du frei bist davon. Frei von Bitterkeit, frei von Frust. Und dass Gott durch dich scheinen kann. Also die Beziehungen in Ordnung zu bringen. Sechster Punkt ist, lass dich vom Heiligen Geist leiten. Im Römer Kapitel 8 schreibt Paulus viel davon, dass der Heilige Geist uns hilft, dass der Heilige Geist da ist. Man muss sich vorstellen, Jesus war bei den Jüngern, er war mit seinen 12 Aposteln und den mehreren 100 Jüngern, die ja denen nachgefolgt sind. Und Jesus hat gesagt, es ist besser für euch, wenn ich gehe, als wenn ich bleibe. Es ist besser, wenn ich weggehe, dann kommt einer, der euch unterstützen wird und der euch helfen wird und der alles für euch tun kann. Jesus war durch seinen Leib eben gebunden an einen Platz. Auch wenn er durch diesen Leib, durch seinen Glauben es schaffen konnte, übers Wasser zu gehen und sämtliche Gesetze der Physik brechen konnte, war er doch immer wieder gebunden an einen Ort. Der Heilige Geist kann aber wirken überall, rund um die Uhr, zu jeder Zeit, durch jede Person. Das heißt, wir sollen uns leiten lassen vom Heiligen Geist. Und Römer 8, 26 sagt er, desgleichen hilft auch der Geist unserer Schwachheit auf. Denn wir wissen nicht, wie wir beten sollen, wie sich's gebührt, sondern der Geist selbst vertritt uns mit unaussprechlichem Seufzen. Wir wissen ja nicht einmal, wie es richtig ist, sich Gott dem Vater zu nähern, wie das funktioniert, wie wir die Möglichkeit dazu haben. Aber der Geist weiß es. Deswegen bete auch, Gott, Heiliger Geist, hilf mir bitte, was ich jetzt sagen soll. Hilf mir bitte, wie ich mich dem Vater nähern kann. Und der Heilige Geist wird dir helfen dabei. Und als siebter Punkt ist, bete im Einklang mit dem Wort Gottes. Erfrage den Willen Gottes. Und wo findest du den Willen Gottes? Fragezeichen. In der Heiligen Schrift. Bete im Einklang mit dem, was in der Heiligen Schrift steht. Worüber? Was ist der Wille Gottes? Was möchte? Worum sorgt er sich? Sorgt er sich so sehr um die Natur, um dass zu wenig Regen ist? Sorgt er sich um das Aussterben der Arten? Oder sorgt er sich um das Menschenherz? Sorgt er sich um jeden Einzelnen? Ist er bemüht, jeden Einzelnen dass jeder Einzelne zur Wahrheit kommt, zur Erkenntnis der Wahrheit, dass er umkehrt? Und das alles findet man im Wort Gottes, wo seine Herzensanliegen sind. Was er will. Und was er in der Lage ist zu schaffen, ja? Wenn ich jetzt an Klimaveränderung denke oder Umweltsterben, Gott ist in der Lage, Dinge zu machen, zu schaffen. Er kann im Nu neue Arten entstehen lassen oder Arten, die ausgestorben sind, wieder zurückzuholen. Das ist in seiner Schöpferkraft alles drinnen. Aber das menschliche Herz ist frei. Frei, jede Entscheidung zu treffen. Das hat man gesehen bei Eva und Adam, als sie von der Frucht gegessen haben, dass sie frei sind, auch die schlechten Entscheidungen zu treffen und von Gott wegzugehen. Und das ist durch die Schrift hindurch das Anliegen Nummer 1 Gottes, den Menschen zu sich zurückzuführen. Wie ein Hirte wartet er auf jedes einzelne Schaf, dass er es weiden kann, dass es zu den guten Weiden führt, weg von den schlechten Weiden hin zu den guten Weiden zu führen, damit es gesund wird und damit es das ewige Leben hat. Das ist das Anliegen Gottes. Und das Anliegen Gottes finde ich ausschließlich in der Heiligen Schrift. Deswegen, 7. Punkt, bete im Einklang mit der Heiligen Schrift. Das war's soweit. 7 Punkte. Ich lese ihn nochmal ganz kurz vor, um es in die Erinnerung zurückzuholen. Also zunächst mal deine Vorstellung von Gott. Bring sie in die richtige Richtung. Ja, wer er wirklich ist. Wie er wartet auf dich. Dann sollst du beten in Jesu Namen, weil er derjenige war, der den Weg freigemacht hat, mit Lobpreis und Dank das Ganze zu verbinden, sich Gott freimütig zu nähern, dass dir auch wirklich bewusst ist, deine Sünden sind dir vergeben. Und wenn du das nicht glauben kannst und wenn du Probleme damit hast, bitte hol dir jemanden, bekenne die Sünden, bete mit dieser Person gemeinsam. Ja? Es reicht oft nicht, nur Gott die Sünden zu bekennen, sondern wir sollen einander die Sünden bekennen, wir sollen einander uns gegenseitig helfen, damit wir uns Gott nähern können. Es ist die richtige Motivation, ein Punkt, ja, mit den rechten Motiven vor Gott hinzukommen, nicht die Gebete für die eigenen Gelüste zu verschwenden. Dann die Beziehungen müssen in Ordnung gebracht sein. Lass dich vom Heiligen Geist leiten und bete im Einklang mit dem Wort Gottes. Es ist unglaublich, welches Geschenk uns gemacht ist, uns Menschen gemacht ist. Der eine Schöpfer, das mächtigste Wesen des Universums, alles nicht Sichtbare, was wir nicht erkennen, fällt nieder vor ihm. Sogar die Dämonen sind vor Jesus niedergefallen. Wir hatten Angst vor ihm. So mächtig ist Gott. Und er sagt einfach zu ihm, komm zu mir, bete zu mir. Dieses Geschenk ist uns durch Jesus gemacht worden. Was auch immer für ein Problem da ist, was auch immer für Anliegen da sind in deinem Leben, komm zu mir. Dieses wunderbare, große Geschenk ist uns gemacht. Leider gehen wir oft damit viel zu schludrig um und viel zu zeitextensiv. Wir verwenden viel zu wenig Zeit, Gott im Gebet zu suchen. Die Gegenseite weiß um die Macht des Gebetes und versucht uns natürlich davon abzuhalten. Das ist der Feind, den wir überwinden können. Und das wünsche ich uns allen. Amen.